Ja, es ist immer so schön, wenn du dich offenbarst, wenn es Klick macht, wenn es tiefer gerutscht ist, von Kopf ins Herz. Und es gibt Dinge, die nur du tun kannst und Dinge, die nur deine Aufgabe sind, Herr. Danke ich dir, dass du bei uns bist, wie immer, dass du durch die Reihen gehst, dass du dein Wort sendest und es tut, was dir gefällt. Herr, das ist das Wunder mit dir und so ist es auch immer noch heute. Dafür danke ich dir. Amen. Ja, der Tisch, an dem ich gesessen habe, das war schon mal echt wie ein Sonnenschein und Sonnenstrahl heute Morgen. Ich habe unter vertrauten Schwestern gesessen, mit dem ich 43 Jahre zusammen sein darf in dieser Gemeinde, was auch ein Wunder ist, weil man in 43 Jahren so einen ganzen Heilsplan Gottes sehen kann, in dem Leben von Schwestern, in dem Leben von Frauen. Man sieht ihre Anfänge, man sieht, wie Gott sie durch Höhen und Tiefen führt und man sieht, wie sie vollenden. Noch nicht viele unter uns, aber es ist schon ein Privileg und Gott hat immer gesagt, ich soll hierbleiben mit meinem Mann, meiner Familie, also mache ich das auch und dann darf ich das auch sehen und das ist wunderbar. Aber das war noch nicht alles. Ich habe mich mit Anna unterhalten. Wo ist Anna jetzt? Da hinten. Und das war auch so ein Geschenk, weil ich habe die Anfänge von Anna ein bisschen mitbekommen dürfen und ich, dann war sie nicht mehr in unserer Gemeinde und man kriegt auch nicht immer alles mit und jetzt hat Anna ein bisschen aus ihrem Leben erzählt und wie Gott sie in Jüngerschaft genommen hat und sie tiefer hineinführt in Nachfolge im Alltag und das war so schön zu hören. Dann war eine Anni mit am Tisch und das war auch besonders, wo ist sie? Ah, da, okay, man ist mal so ein bisschen blind, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und Anni ist mit der Mutter ihres Freundes gekommen, mit Monika, wenn ich das so sagen darf. Und Anni, Monika weiß etwas, ein großes Geheimnis. Geheimnis deswegen, weil es für ganz viele verborgen ist, aber eigentlich ist es offenbar. Und dieses Geheimnis heißt Jesus Christus, nicht der Jesus, der in der Welt verkündet wird, der ein Baby geblieben ist in der Krippe und keine Auswirkungen auf unseren Alltag hat, sondern Monika weiß von dem, der Leben verändern kann. Und das ist ein ganz großes Gut, was sie weitergeben kann. Ja, genau. Dann war noch Rosi am Tisch. Rosi habe ich letzten Sonntag kennengelernt. Und sie ist zum Frauenfrühstück gekommen. Und ich wünsche allen Gottes Segen beim Hören und erleben, was Gott so vorhat. Und das wollen wir mal sehen. Wenn du dem Glauben noch ferne stehst, dann hoffe ich, dass du eine gute Dosis abbekommst, um zu hören, wie das bei den Christen so läuft und wie das ist, im Alltag mit Gott zu leben. Und heute habe ich eine ganz einfache Botschaft. 4 Anweisungen von Paulus an die Christen, von denen ich nur 3 durchgehen werde, weil die Zeit zu kurz ist, aber diese 4 Dinge, die werden wir heute 3 zusammen machen und dann wahrscheinlich noch eins ein andern Mal. Und das geht los in Römer 12, Vers 16, lese ich für euch oder mit euch gerne. Römer 12, 16. 4 Anweisungen. Erstens, seid eines Sinnes, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Was sich erstmal so anhört, wie aus dem Handbuch für Kirchgänger, wie man sich verhalten soll in der Kirche, wie es am besten ist, aber ihr wisst, wenn Gott uns Dinge sagt, die sich erstmal ganz einfach anhören, dann ist das aber tricky, weil Gottes Maßstab ist so hoch, den kein Mensch aus eigener Kraft einhalten kann. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, dass das Wort geistlich ausgelegt wird und geistlich verstanden wird. Also Hörer und Redner brauchen beide den Heiligen Geist, damit es ein Nutzen wird und Leben hervorbringt, weil das Wort Gottes kein Gesetz ist, sondern etwas, ein Wort, was in unserem Innern Leben hervorbringt und uns von innen her verändert. Nicht von außen als Gesetz, sondern von innen her. Es ist also so, dass der Schall des Wortes hineingeht in die Ohrmuschel, in die Trompete, in den Gehörgang Kopf, Hals, Brust, Herz. Gottes Wort ist das Einzige, was die Fähigkeit hat, der Schall nicht als Einziges ins Herz gehen kann und dort etwas verändern kann. Gott hat uns den Sinn, die Sinne gegeben für unseren Körper und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit das Wort ins Herz reingehen kann. Also seid eines Sinnes untereinander. Was ist daran zu deuten? Was ist daran geistlich zu deuten? Das ist doch eindeutig, oder? Ja, es ist eindeutig, dass es als erstes genannt wird und dass wir damit Probleme haben. Sagen wir mal, alleine die wir hier sitzen, bestimmt gibt es Frauen unter uns, die in diesem Raum, die mit Schmerz daran arbeiten, doch eines Sinnes zu sein mit ihrem Mann, mit einer Schwester aus der Gemeinde, aber es klappt nicht. Sie wollen eines Sinnes sein, aber es gibt Hindernisse. Vielleicht gibt es auch Frauen, die verschlossen sind und die sagen, nö, ist mir zu anstrengend, ich gehe lieber aus dem Weg. Eines Sinnes sein? Nö, ist mir zu anstrengend. Oder vielleicht gibt es auch Frauen, die sagen, ja, Einheit ja, wenn sowieso oder sowieso sich ändert. Diese Anweisung von Paulus richtet sich an zickige Frauen, an weiche Frauen, an verletzte Frauen, an Pädagoginnen, an Powerfrauen und an leidgeprüfte Frauen. Es ist eine Anleitung für Frauen aus anderen Kulturen, aus anderen Prägungen, anderen Gewohnheiten. Sorry, es ist für alle. Es ist für 14-Jährige und es ist für 63-Jährige. Das Evangelium ist übernatürlich. Es ist für alle. Es ist nicht zu begrenzen. Und die Zeitform hier, seit eines Sinnes, ist Präsenz. Jetzt. Hier. Du und ich. Du und du. Du mit mir und ich mit dir. Auch wenn wir was gegeneinander haben. Paulus sagt, seit jetzt. Und wir verkünden hier keine psychologischen Tricks, wie man eine ja so glückliche Christengemeinschaft oder Schwesternschaft in der Gemeinde werden kann, wenn man nur die Augen fest zukneift und sich das wünscht. Das funktioniert nicht. Wir verkünden hier ein geistliches Wunder, eine Kraftwirkung, die von Gott ausgeht, die er uns durch seinen Sohn Jesus geschenkt hat. Wenn wir uns auf den einen ausrichten. Ich würde es so sagen, eines Sinnes sein, jetzt, hier, du und ich, heißt, wenn wir beide im Sinn auf diesen einen, durch den das Wunder passiert ist, ausgerichtet sind, Jesus, das, was er uns geoffenbart hat als sein Wille und sein Wort. Wenn du sagst, das ist es, was ich will, dann kommst du unter diesen Wunsch Gottes, egal was da noch drumrum schwirrt, was da noch an Irritationen drin ist. Wenn du sagst, das will ich, da kann ich Einheit finden. Nur du, nicht deine Schwester neben dir. Wenn du das sagst, dann trifft dieses Wunder Gottes auf dich zu, dass er diesen Schutzmantel seiner Kraftwirkung über dich ausbreitet. Und unter diesem Schutzmantel können du und ich selbst mit Irritationen und mit all dem können wir dran arbeiten. Gottes Wunder und Kraftwirkung ist passiert, als er kurz vor seinem Kreuzestod zu seinem Vater gebetet hat, für alle nachfolgenden Generationen, die jemals mit Gott leben wollen. Johannes 17, 20. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Lass es uns doch geistig verstehen. Das Gebet Jesu und die Kraftwirkung, die zu dir und mir kommt, schaltet nicht automatisch alle Verletzungen aus, alle Irritationen und die Wunden in der Seele, die wir uns in der Gemeinde, im Miteinander und im geistlichen Kampf im Alltag und in unseren Unzulänglichkeiten zufügen. Das wird nicht außer Kraft gesetzt. Aber doch ist das Gebet Jesu, wenn wir uns unter diesen Schutzraum Gottes begeben, ich bin auf dich ausgerichtet, auf deine Anleitung für mein Leben, dann hast du die Zusage Gottes, dass er dir helfen wird, in diesen Bereichen, wo du keine Einheit finden kannst, Heilung zu finden, auch Wiederherstellung und Vergebung. Unter diesem Schutzraum, den Gott gibt für jeden, der sich diesem anschließt, jetzt sage ich ja dazu und bin eines Sinnes, bekommst du die Kraft, dem Miteinander heil werden, Spannung auszuhalten, Hoffnung zu bekommen, ja, es kann gelingen. Ich warte, Herr, auf dein Heil, dass Veränderungen passieren in mir. Mein Herz muss verändert werden, das meiner Schwester, das meines Ehemannes. Dieser Schutzmantel, den Jesus durch das Gebet in die Jahrtausende nachfolgenden Generationen geschickt hat, besteht immer noch. Und wisst ihr, wenn ich in der Vorbereitung, aber auch wenn ich nach Hause gehe, dann fragt mich Gott, ist dein Ja immer noch ein Ja? Wenn ich wieder in die Situation reingehe, wo diese Schwester ist, wo mein Mann ist, Gott, ich hab's gehört, Gott hat mich gefragt, willst du unter diesem Schutzmantel meiner Kraftwirkung eines Sinnes sein? Erst mit Jesus in seinem Weg und irgendwann vielleicht auch mit dieser Schwester. Das heißt, eines Sinnes sein ist etwas, was ich jetzt bin, wenn ich mich zu ihm ausrichte. Jetzt habe ich so viele junge Frauen sitzen sehen und während des Frühstücks habe ich mich kurz gefragt, was das wohl für die bedeutet. Ich kenne ja mein Umfeld und die Menschen, mit denen ich zu tun habe und wo da Irritationen reinkommen. Wie ist es bei euch? Also das Wort Gottes ist lebendig. Vielleicht bekommt ja eine von euch mal ein Herz, von euch Jüngeren, hier mal Zeugnis zu geben, wie Jesus mit euch im Alltag redet oder wie er im Alltag in euren Alltag hineinwirkt. Würde mich echt interessieren. Wir Älteren müssen das hören, wie Gott bei der Jugend am Wirken ist. Zweite Anweisung. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Ja, okay, Gott, wissen wir. Haben wir schon oft gehört und auch verstanden, zumindest teilweise. Aber ja, okay, Gott kennt mich. Trachten ist etwas, was verborgen ist im Herzen. Ihr wisst, warum die Likes bei YouTube oder irgendwo anders so gut funktionieren, weil jeder sehen kann, wer Ehre bekommt, wer Achtung bekommt. Likest du mich, like ich dich auch. Und das ist öffentlich. Ja, und jeder sieht, diese Person ist anerkannt. Aber Gott sagt, trachte nicht nach öffentlichen Likes. Sprich, nach öffentlichem Respekt und Anerkennung. Du musst nicht darüber reden, Gott sieht das Herz. Er will nicht, dass du innerlich daran arbeitest, dass du Anerkennung bekommst und man dich liked. Ob das deine Schwester ist oder ob das der Kollege ist. Ob es ist, weil du Christ bist und die anderen sich zusammenrotten, weil sie keinen Christen wollen. Heißt es dann, eigentlich ist es auch egal, ob man einander grüßt in der Gemeinde, respektiert und Anerkennung zollt, also sich gegenseitig zeigt, dass man sich anerkennt? Ja und nein. Lebe du so und ich muss so leben und jedem geben, wie es ihm gebührt. Ich muss den Älteren Respekt geben und Gott möchte, dass ich freundlich bin und gütig und zuvorkommend. aber ich soll nicht danach trachten, es zu bekommen oder noch schlimmer, es einzufordern und Menschen Lasten aufzulegen, dass sie mich ja beachten müssen. Ja? Anerkennung ist ein hohes Gut. Und Gott sagt, trachte nicht nach dieser öffentlichen Anerkennung. Und ich glaube, das ist für euch jungen Frauen echt schwer, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mal nicken oder nein sagen? Wie ist das in der Schule? Das ist für viele das höchste Gut, dass sie gesehen werden und anerkannt sind. Ne? Aber wie anders ist Gott? Er sagt, trachte nicht danach. Oder gerechtes Gericht. In Deutschland kannst du dich auf das Recht berufen, was niedergeschrieben ist. Es einfordern, vor Gericht sogar. Das kann man nicht in jedem Land. Gerechtes Gericht ist ein hohes Gut. Aber in der Gemeinde soll es anders laufen. Nur mal ein Beispiel, das ist so ungewöhnlich und das wird auch nicht oft erwähnt in Predigten. Ist nicht oft Thema, aber es ist so ungewöhnlich, ich würde das so gerne mit euch mal durchgehen. Und ich erzähle es einfach, anstatt es zu lesen. Das ist 1. Korinther 6, 1-7. Also Gott sagt zu den Leuten in der Ortsgemeinde, wenn ihr eine Rechtssache untereinander habt, nehmen wir mal an, ich habe dir Geld geliehen und ich will mein Geld wiederhaben und du sagst, nö, du hast mir nie Geld geliehen. Dann ist es mein Recht, jemanden zu verklagen, wenn er mir Geld schuldet und gibt mir das. Und ist auch noch ein Beweis dafür da. Aber Gott sagt, nee, liebe Christen, ihr geht nicht vor öffentliche Gerichte, sondern ihr regelt das untereinander in der Gemeinde. Das heißt, ich schnappe mir die Schwester, entschuldige, wie heißt du? Julia, ich schnappe mir Julia, gehe damit vor reife Geschwister und sage, wir haben ein Problem, wir möchten das Problem klären, hier gibt es Stress und könnt ihr uns helfen. Wir gehen also dahin. Julia leugnet weiter, dass ich ihr Geld gegeben habe oder dass sie mein Auto beschädigt hat oder dass sie mir etwas kaputt gemacht hat. Sie leugnet das und auch vor den anderen. Das heißt, es ist Aussage gegen Aussage. In der Öffentlichkeit würde ich vielleicht Recht bekommen, aber in der Gemeinde ist es anders. Und dann sagt das Wort Gottes auch noch, wenn du Klärung suchst unter den Brüdern und die Schwester oder der Bruder sagt, nö, mach ich nicht mit, ist nicht so, Aussage gegen Aussage, dann sollst du dir lieber Unrecht tun lassen, als auf deinem Recht bestehen. Das ist heftig. Rechtes Gericht ist ein hohes Gut, aber manchmal sollen wir nicht danach trachten. Und das ist nur unter der Kraft Gottes möglich, weil trachte nicht. Das heißt, wenn ich das Problem mit Julia habe, wir können das nicht klären, dann sagt Gott auch im Innern, nicht weiter dran arbeiten, lass es los, gib es mir, in der Gemeinde läuft es anders, unter der Kraft Gottes. Und auch hier, liebe Schwestern, hier ist niedergeschrieben, was mein christliches Recht ist. Ja? Hier ist es schwarz auf weiß. Ich kann von dir verlangen, dass du so lebst, wie es hier drin steht. Wenn du mit mir Abendmahl nehmen willst. Ja? Das ist mein Recht. Das ist ein hohes Recht. Aber Gottes Wort zeigt uns auch manchmal, dass wir Gnade vor Recht ergehen lassen müssen und unser hohes Recht, was hier für uns Christen niedergeschrieben ist, fahren lassen. Damit meine Schwester, mein Bruder auf andere Weise Buße tun kann und zur Umkehr kommen kann, aber nicht durch mich und durch das Erschlagen des Wortes. Manchmal müssen wir auch in der Gemeinde unser Recht fahren lassen. Ist ein hohes Gut, aber manchmal dürfen wir nicht danach trachten. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um zu unterscheiden, wann ist was dran. Und jetzt kommt mein drittes. Stattdessen steht dort, trachtet nicht nach oben, sondern haltet euch herunter zu dem Geringen. Oh Mann, warum Gott? Oh Mann, das ist so. das ist so, oh mein Gott, das ist so, ich kapiere das nicht. Warum müssen wir immer klein werden vor dir? Das ist so anders. Ich komme da gar nicht drauf. Wie soll das funktionieren? Aber da habe ich so was Schönes gefunden und das weilt sich ein bisschen aus, weil das hat mich in der Vorbereitung so glücklich gemacht und das möchte ich mit euch teilen. Gott wurde klein und gering in Jesus Christus. Er legte die Herrlichkeit ab wie ein Mantel, den man auszieht, und er hatte selbst im Himmel, Offenbarung 19, ich sage die Bibelstellen nicht einzeln, aber all die einzelnen Attribute Jesu, die er ausgezogen hat, finden wir in Gottes Wort. Er hat stattdessen einen blutbefleckten Mantel, selbst als König, als verherrlichter Jesus im Himmel noch. Licht ist sein Kleid. Jetzt stellt euch mal vor, wenn Jesus vor 2000 Jahren in Galiläa, in Jerusalem und in Nazareth mit einem Lichtkleid aufgetaucht wäre. Ja, alle hätten ihn angebetet. Wenn heute jemand auftaucht, der ein Lichtkleid anhat, der diesen Special Effects Schickimicki machen kann, ey, da beten ihn aber Leute an, ja? Der sitzt aber auf dem Thron. Wenn wirklich jemand ein Lichtkleid anhat, was jeder als echt empfindet. Er legte sein Lichtkleid ab und zog die Kleidung eines Zimmermanns an, sogar ein Dienerschurz. Und jetzt, seine Augen wie Feuerflammen, ließ er so erlöschen und so werden, dass wir es ertragen konnten, ihn anzusehen. Seine Augen wie Feuerflammen. Johannes hat es gesehen und ist umgefallen. Seine Stimme, die eigentlich wie großes Wasserrauschen ist, ließ er so zu Normallauten werden und zu normalverständlichen Worten, dass du und ich ihn verstehen konnten. Und sein Angesicht leuchtete nicht mehr wie die Sonne. Auch trug er sein Banner nicht auf Erden, denn er trägt im Himmel ein Gewand und in dieses Gewand ist eingewebt um die Hüfte und auf sein Kleid König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist gering geworden, er hat es abgelegt. Jetzt wird's noch verrückter. Jesus saß nicht in Jerusalem auf den Thron. Übrigens ein Thron aus Feuerflammen, steht in Daniel 7. Ein Thron mit Regenbogen. Stell dir mal vor, der hätte das in Jerusalem gehabt. Alle hätten den angebetet. Vor der Zeit. Und dann noch was Abgefahrenes. Wenn er in Jerusalem auf dem Thron gesessen hätte, ein abgefahrenes gläsernes Meer, aber Hesekiel sagt gleichzeitig, über all dem war auch noch ein Kristallmeer. Das ist so schön und wäre so faszinierend, dass es allen Menschen Tränen in die Augen treiben würde, die das sehen. Und sie würden sich vor ihm niedergeworfen haben, auch heute noch. Menschen würden doch von nah und fern kommen, um dieses Phänomen zu sehen, oder? Sowas gibt's nicht, sowas hat keiner. Auch umgab Jesus sich auf Erden nicht mit himmlischen Gestalten, mit unaussprechbaren, nicht zu verstehenden Räderwerken, mit Augen und Feuerflammen. Haltet euch herunter zu den Geringen. Und auf Erden hatte Jesus auch keine Füße, die wie Golderz im Ofen glühen, sondern seine Füße waren mit Staub bedeckt von der Landstraße und Dreck mit Tränen vermischt von zwei Frauen, die über seinen Füßen geweint haben. Er hatte keine Möglichkeit gehabt, in diesem Haus sich vorher die Füße zu waschen. Keine Füße, die wie Golderz im Ofen glühen. Hesekiel hat es gesehen und war 7 Tage verstört, als er diesen Jesus gesehen hat. Und wenn Jesus nicht so normal gewesen wäre, hätte sich ihm kein Mensch nahen können. Er hätte uns nicht erreicht, die wir doch in Niedrigkeit leben auf Erden. Wie hätte er denn sonst mit dir und mir Verbindung aufnehmen können? Mich hat er nicht verschreckt, als ich ihn kennengelernt habe. So hat er sich mir nicht genaht, sondern er hat sich er hat sich mir genaht als der, der mich nicht abgeurteilt hat, der meine Niedrigkeit verstanden hat, meine Unreinheit von mir genommen hat und mich nie dominiert hat, niemals. Aber sich herunter zu den Geringen halten, wer das auch immer in deinem Leben sein kann, ist wie ein Wunder Gottes. Denn da passieren die Wunder in meinem Leben, die mich tiefgreifend verändern. Aber ich kann nicht darunter alleine. Ich kann nur in Jesus darunter. Ich kann nicht alleine. Das ist meiner Natur zu fremd. Ich will von meinem Naturell und von dem, wie der Feind uns Gottes uns haben will, will er nicht, dass wir gering sind. Wir wollen nicht gering sein. Darunter kann ich nur in Jesus. Nur dann ist es auch echt und selbstlos. Aber da, wo uns Jesus mit zu dem Geringen hinzieht, finde ich darin Glück und Frieden. Wir haben Frauen, die sich runtergebeugt haben zu dem Geringen. Sie haben Kinder aufgenommen, die keiner wollte, die gering waren in den Augen der Gesellschaft. Gott sagt, nicht viele Mächtige habe ich erwählt, nicht viele hohe, weise, erhabene, sondern was gering ist in den Augen der Welt, das habe ich erwählt, damit sich keiner rühmen kann. Ne? Und wie Jesus mit uns gering geworden ist und für uns gering geworden ist, das ist doch unsere Freude. Wir finden das doch nicht verächtlich oder sehen auf ihn herab, sondern die wir es verstehen, was es heißt, gering zu werden, das macht uns so froh. Ja, das ist die gute Botschaft schlechthin. Was wollen wir denn wirklich im Alltag? Das sind ja keine theoretischen Anweisungen, die wir hören und dann wieder vergessen, sondern unser Alltag ist durchzogen mit Menschen, denen wir begegnen, mit Situationen, in die wir hineingeraten, uns hinein manövrieren oder von Gott hineingeführt werden, wo wir das einüben müssen, nicht unser Recht einzufordern, standzuhalten. Vielleicht müssen wir auch den Kurs neu festlegen. Will ich wirklich so leben, wie Gottes Maßstab ist? Unter deiner Herrschaft, Jesus. Es sind drei einfache Anweisungen, die Gott durch seinen Geist, an die Gott uns durch seinen Geist immer wieder erinnert, weil er uns dadurch nah an Menschen heranbringen will, die schwierig sind, die verloren haben, die vielleicht sonst keinen haben, die das aushalten können. Was willst du wirklich? Jetzt bricht es ab. Ja, den letzten Punkt habe ich nicht genommen, weil ich die letzten Male immer so lange geredet habe und ich wollte euch nicht ermüden. Und das gibt mir auch das Stichwort fürs nächste Mal vielleicht. Was ich noch sagen kann, wo solche Dinge passieren in eurem Leben, Gott eingegriffen hat oder euch was gelehrt hat, euch was gezeigt hat, bitte kommt zu uns und erzählt es uns weiter, weil wir wollen ein Zeugnis-Frauenfrühstück machen. Das braucht aber Zeit der Vorbereitung, weil wir vorher zusammen reden, um ein bisschen Struktur da reinzubekommen, welche Themen bezeugt werden und wie wir das mit der Zeit hinkriegen. Aber wenn ihr was erlebt oder euch was in den Alltag hinein verfolgt hat, bitte teilt das doch mit uns. Es ermutigt uns sehr immer, wenn wir hören, dass Gott im Alltag an der Arbeit ist, in unserem Leben. Und auch mit diesen drei Punkten. Römer 12, 16. Seid eines Sinnes, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug, ist nochmal ein Hammer. Den machen wir extra, bis er uns trifft. Gut, Amen.